Der Tag an dem. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Hunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Der Tag an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich sitze hier mit Olaf Wunder, dem Chefreporter der Hamburger Morgenpost. Guten Morgen, Olaf.
Moin, Matthias.
Lieber Olaf, ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich freue mich immer, wenn du uns fröhliche Geschichten mitbringst. Das ist jetzt heute eindeutig nicht der Fall, aber es ist eine sehr beeindruckende, ergreifende und aber auch wirklich schreckliche Geschichte, über die wir heute sprechen. Sie verdient absolut ihren Platz hier in unserer Podcast-Serie. Es geht um den 8. und 9. September 1947. Erzähl uns doch bitte, was da passiert ist.
An diesen beiden Tagen sind drei britische Transportschiffe nach Hamburg gekommen in den Hafen und britische Soldaten haben 4.500 Juden von Bord getrieben. Also die, die sich gewehrt haben, wurden mit Knüppeln dazu gezwungen, die Schiffe zu verlassen. Und es gab auch einen Augenzeugen, einen berühmten Hamburger Schriftsteller, Ralph Giordano. Der hat unter anderem das Buch Die Bertinis geschrieben und er schreibt, dass sie sich überhaupt bewegen konnten. Menschen so grau, so blass, so aschfahl, die sich benahmen wie Traumwandler, sich marionettenhaft bewegten, die einfach nicht begreifen konnten, was da passierte. Und Giordano schreibt weiter, dass ihn nach der Befreiung von der Nazi-Herrschaft nichts mehr erschüttert habe als das, was er an diesem 8. und 9. September 1947 in Hamburg gesehen hat. Es geht hier um das Drama des Dampfers Exodus und seiner Passagiere. Der britische Umgang mit diesen 4.500 Menschen, das löste eine derartige Welle der Empörung aus und führte zu nicht weniger als der Gründung des Staates Israel.
Ja, willst du uns einmal noch in den größeren historischen Kontext einführen, der zu diesem Drama geführt hat? Die Gründung des Staates Israel wird eng mit diesem Drama auch verknüpft. Erklär uns noch mal, wie das alles zusammenhängt.
Ja, man muss, glaube ich, bis zum Ersten Weltkrieg zurück. Da gab es einerseits 1917 ein Versprechen des britischen Außenministers Arthur Balfour, der sagte den Juden der Welt zu, dass sie nach Ende des Ersten Weltkriegs, nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, denn Palästina gehörte zum Osmanischen Reich, also zu den Türken, dass wenn dieses Osmanische Reich zusammengebrochen ist, der Erste Weltkrieg gewonnen ist, dann könnten die Juden dort in Palästina ihren eigenen Staat haben. Nur gleichzeitig sagten die Briten auch den Arabern zu, dass sie nach einem Sieg im Ersten Weltkrieg ein arabisches Königreich von Palästina bis zum Persischen Golf errichten dürfen. Sie haben also beiden alles versprochen und dabei ging es darum, Verbündete im Ersten Weltkrieg zu finden, zu haben auf allen Seiten. Die Araber zum Beispiel, man kennt ja die Geschichte mit Lawrence von Arabien, das hat damit ja zu tun, da haben die Araber ja den Aufstand geprobt und haben den Briten geholfen im Ersten Weltkrieg. Das hatte mit diesem Versprechen zu tun. So, jetzt ist 1945 der Nationalsozialismus besiegt und nun wollen zigtausende überlebende Juden nur eins, weg aus Europa und ein neues Leben in Palästina beginnen. Wollen das haben, was ihnen versprochen wurde, nämlich den Staat auf dem Gebiet Palästina. Aber die Briten sperren sich mit einem Mal und nachdem schon sehr viele Juden eingewandert waren und es dadurch zu immer mehr Unruhen zwischen Juden und Arabern gekommen war und es einen Bürgerkrieg drohte und die ganze Region zu destabilisieren drohte, da haben die Briten die Einwanderung von Juden in Palästina untersagt, haben ein Verbot ausgesprochen. Aber die Jewish Agency for Palestine, die offizielle Vertretung der Juden in Palästina, die hat gleich daran gedacht, sich an dieses Einwanderungsverbot zu halten. Die Haganah, eine jüdische Untergrundorganisation, charterte im Lauf zwischen 1945 und 1948 insgesamt 63 ausrangierte Dampfer, um damit Holocaust-Überlebende aus Europa nach Palästina zu bringen. Bis auf 5 Schiffe sind alle von der britischen Marine aufgebracht worden, die eine richtige Seeblockade errichteten. Die Passagiere wurden nach Zypern gebracht und dort interniert. Und dort saßen schon 10.000 Juden in britischen Gefangenenlagern. Und in dieser Situation stecht dann die Exodus in See in Frankreich. Das Schiff heißt eigentlich President Warfield, ein alter US-Vergnügungsdampfer, der im Zweiten Weltkrieg als Truppentransporter diente. Und dieses Schiff war gebaut für 500 Passagiere. Und als es am 11. Juli 1947 im Hafen der französischen Stadt Zete auslief, da waren 4.500 Juden an Bord. Männer, Frauen und Kinder, alles Leute, die deutsche Konzentrationslager überlebt hatten. Und das Schiff war so voll, dass einer der Flüchtlinge später notierte, mein erster Eindruck war schlimm, es war, als würde ich eine Gaskammer betreten. Der Kommandant des Schiffes war Yossi Joel Hamburger, 1919 in Jerusalem geboren Und sein Auftrag war es, die britische Seeblockade auszutricksen. Der Plan war, nachts vor der palästinensischen Küste die eigenen Positionslichter zu löschen, die britischen Schiffe der Blockade vorbeiziehen zu lassen und anschließend direkt auf den Strand zuzuhalten und dann das Schiff in den flachen Gewässern in Ufernähe auf Grund zu setzen und die Menschen an Land zu lassen.
Ja, dann erklär uns doch mal ganz kurz, was hat es mit dem Namen Exodus zu tun? Es gibt ja auch einen Roman unter diesem Namen und es gibt einen Film über dieses Ereignis, was ja wirklich aus diesem ganzen Plan auch nochmal herausragt, weil es einfach so ein absurdes, grausames Ende genommen hat, diese Fahrt. Warum hieß jetzt dieses Schiff genau Exodus?
Also das Buch von Leon Uris, das du angesprochen hast, erzählt die Geschichte dieses Schiffes und erzählt gleichzeitig die Geschichte der Gründung Israels. Und es gibt auch einen Film, also dieses Buch ist verfilmt worden mit Paul Newman in der Hauptrolle. Er spielt darin die Rolle des Kommandanten Yossi Yoel Hamburger, von dem ich gerade sprach. Am 17. Juli auf hoher See wurde dann das Schiff, die President Warfield, von der Besatzung umgetauft und erhielt den symbolträchtigen Namen Exodus 1947 in Anlehnung an das zweite Buch Mose, das auch Exodus heißt, das den Auszug der Israeliten aus Ägypten ins gelobte Land beschreibt. Die honduranische Flagge wurde eingeholt, das weiß-blaue Banner mit dem Davidstern gehisst, die spätere Flagge Israels. Kurz vor dem Hafen von Haifa, aber noch innerhalb internationaler Gewässer kam es dann zu dem befürchteten Showdown. 5 britische Zerstörer unter Führung des Kreuzers Ajax hatten die Exodus die ganze Zeit verfolgt, befahlen dem Kommandanten Hamburger jetzt die Maschinen zu stoppen. Und als der sich nicht daran hielt, setzte sich ein britisches Schiff quer davor. Ein anderes rammte die Exodus und dann gingen die Briten zum Angriff über und es kam zu einem regelrechten Seegefecht. Ein sehr ungleicher Kampf, auf der einen Seite 6 moderne Kriegsschiffe, auf der anderen Seite ein verrosteter, unbewaffneter Seelenverkäufer. Aber immerhin 4 Stunden haben sich die Juden zur Wehr gesetzt, haben ihr Schiff barrikadiert, haben mit Konservendosen geworfen und heißes Wasser auf die Angreifer geschüttet und sich mit Bolzlatten und Eisenstangen bewaffnet. Und immerhin 4 Stunden haben sie es geschafft, die Briten fernzuhalten. Und als dann die britischen Soldaten anfingen, ihre Schusswaffen zu gebrauchen, hat dann Kommandant Hamburger kapituliert. Und weil der Meinung ist, er hat jetzt genug Blut vergossen, denn 150 Menschen sind bei diesen Kämpfen verletzt worden, 4 getötet, darunter ein britischer Soldat. Dann wurde das Schiff mit den 4.500 Menschen nach Haifa geschleppt, wo das Schiff mit tausenden jubelnden Juden begrüßt wurde und das Lied Hatikva, das Lied der Hoffnung, die spätere Nationalhymne Israels, ertönte. Nun hatten also die Flüchtlinge das Land ihrer Vorväter erreicht, allerdings bleiben durften sie nicht. Die Briten wollten ein deutliches Zeichen gegen die jüdische Einwanderung setzen und starteten ihre Operation Oasis. Das bedeutete, anders als bisher sollten die Passagiere nicht in Lagern auf Zypern interniert werden, sondern von 3 gefangenen Schiffen nach Europa zurückgebracht werden. So, und da sind wir dann da, wo wir gerade angefangen haben. Zunächst gingen die Schiffe nach Frankreich. Dann gab es das Angebot der französischen Regierung, den Menschen Asyl zu gewähren. Die allermeisten an Bord lehnten es ab. Sie weigerten sich auch, die Schiffe zu verlassen. Und auch die Drohung der Briten, sie andernfalls nach Deutschland zu bringen, und das war das besonders Furchtbares für die Menschen, die hatten ja in Deutschland furchtbare Qualen gerade hinter sich und hatten gerade das KZ überlebt. Also nach Deutschland gebracht werden wollte nun wirklich keiner von denen. Aber und genau diese Drohung haben die Briten dann aber wahrgemacht. Sie haben tatsächlich Menschen, die gerade den ersten Holocaust überlebt hatten, tatsächlich in das Land der Täter deportiert. Und dann kamen sie, wie gesagt, am 8. und 9. September 1947 in Hamburg an und wurden anschließend in der Nähe von Lübeck in 2 Lager interniert, hinter Stacheldraht mit hohen Wachtürmen. Ich hatte das Gefühl, wieder zurück in Nazi-Deutschland zu sein, so sagte eine Zeitzeugin. Hunde, Stacheldraht und dauernd diese Maschinenpistolen. Das Einzige, was sie nicht getan haben, sie haben uns nicht umgebracht.
Ja, wie wurde das Ganze eigentlich in der weltweiten Öffentlichkeit wahrgenommen? Wurde das die ganze Zeit medial begleitet? Sicher nicht so, wie man das heute machen würde, aber wurde darüber die ganze Zeit berichtet?
Bis zu dieser Geschichte mit der Exodus hat die Welt keine Notiz davon genommen, dass da Juden interniert werden. Denn das war ja vorher nicht anders. Nur das war es halt der Ort Zypern. Jetzt kamen die Menschen nach Deutschland zurück. Aber diese Geschichte mit der Exodus, das hat die Weltöffentlichkeit jetzt wirklich erschüttert. Die Bilder, die es gab von den Gewalttaten der Briten, die die Juden von Bord prügelten und dann hinter den Stacheldraht in Lagern in Deutschland internierten. Diese Bilder, das hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Sogar der US-Präsident Harry S. Truman hat den Botschafter in London zu sich bestellt und der britischen Regierung sein Unverständnis zum Ausdruck gebracht. Es gab Demonstrationen in Deutschland, in London, überall. Und die Briten konnten das nicht lange durchhalten. Sie haben dann die Exodus-Passagiere dann nach wenigen Wochen freigelassen und haben sich auch entschlossen, jetzt ihr Mandat über Palästina, die waren ja seit 1922 die Mandatsmacht über Palästina, abzugeben und die Entscheidung darüber, was nun mit Palästina passieren soll, in die Hände der UN-Vollversammlung zu legen. Und die hat am 29. November 1947 dann die Entscheidung getroffen. Die Mehrheit stimmte dafür, Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Teil zu splitten. Mit anderen Worten, damit war der Weg freigemacht für die Gründung eines Staates Israel, der dann am 14. Mai 1948, an dem Tag, an dem die letzten britischen Soldaten Palästina verließen, von David Ben-Gurion ausgerufen wurde, dem ersten israelischen Premierminister. So, und Historiker sind sich heute völlig sicher, das wäre so schnell nicht passiert, ohne die ganze Vorgeschichte mit der Exodus. Insofern ist die Geschichte der Exodus im kollektiven Gedächtnis Israels verankert und gehört zum Gründungsmythos des Landes.
Ja, nun hat Hamburg in dieser Geschichte eine äußerst unrühmliche Rolle und man fragt sich ja, ist das eigentlich hier in Hamburg irgendwo sichtbar oder wird dieser Situation vom 8. 9. September 1947 irgendwo gedacht?
Es ist in der Tat so, so bekannt die Geschichte in Israel ist, so unbekannt ist sie hier. Hier weiß das keiner. Ich glaube, wenn wir auf die Straße gehen, 99,9% wird bei Exodus vielleicht noch was mit der Bibel einfallen, aber nicht dieses Schiff und nicht diese Menschen. Es gibt ein einziges Schild, das an den Landungsbrücken hängt, Eingang zur Brücke 3. Da hängt eine Messingtafel, da wird die Geschichte der Exodus erzählt und dass diese Menschen hier, also in Hamburg, im Hafen von Bord getrieben worden sind und dann interniert worden sind. Das ist alles zum Beispiel im Waldeshusener Forst bei Lübeck, wo eins der beiden Lager war, in das die Juden interniert wurden. Da findet sich überhaupt gar keine Erinnerung, gar nichts, nichts. Deshalb umso wichtiger, glaube ich, dass ich die Geschichte aufgeschrieben habe, jetzt genau 75 Jahre nach diesem Ereignis, um die Menschen daran zu erinnern, was damals hier passiert ist.
Ja, vielen Dank, Olaf, dazu. Meine Frage am Ende jeder Folge ist, was sehen wir am Samstag, das ist der 3. September. Was sehen wir da in der Printversion dieses Podcasts?
Sehr viele Bilder, diese ganze Geschichte der Exodus, sowohl das Anlanden des Schiffes in Palästina als auch die Deportation der Passagiere nach Deutschland, ist alles wunderbar fotografisch dokumentiert in hervorragenden Schwarz-Weiß-Bildern. Da zeigen wir ganz viel. Wir haben ja 4 Seiten Platz und ja, alles wird zu sehen sein.
Gut, Olaf, wir verabschieden uns hiermit erstmal in die Sommerpause und sehen uns nach der Sommerpause in ungefähr 4 bis 5 Wochen und hören uns in 4 bis 5 Wochen wieder. Vielen Dank für all deine Geschichten bis hierhin und wir gehen etwas nachdenklich in die Sommerpause.
Ich danke dir.
Das war der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de.